Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tabea Stoffers und heute sprechen wir über das Thema Jung und Wohnungslos. Was dann? Im Studio mir gegenüber sitzt dazu Moritz Wilhelm. Er arbeitet bei den sozialen Diensten der Diakonie in Südwestfalen und er leitet die Wohngruppe Birlenbach. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Tabea, grüß dich. Oder wie wir in Siegen sagen, Schuhe. Genau, wie du schon sagst, arbeite ich in der Wohngruppe Birlenbach, der Wohnungslosenhilfe der Diakonie. Wir sind eins von mehreren Häusern oder mehreren Einrichtungen, die die Diakonie in Südwestfalen eingerichtet hat, um Leuten, die in der Wohnungslosigkeit sind oder davon bedroht sind, diese zu unterstützen, ja. Mhm. Ich bin 33 Jahre alt, habe hier in Siegen studiert und lebe in Siegen und bin seit 2017 in der Diakonie.
Ja, schön. Diese Außenwohngruppe, wie viele Wohnplätze sind das?
Derzeit wohnen 9 Personen bei uns in der Wohngruppe, das heißt also, wir sind voll besetzt.
Mhm. Sind das nur Männer oder gemischt oder wie ist das?
Wir sind ein reines Männerwohnheim. Das hat historische Gründe, dass das früher bei anderen Einrichtungen mit den Damen gelagert war und waren bei uns nur Männer. Das hat aber auch Zweck und praktische Gründe, dass Männlein und Weiblein in dem Zusammenhang getrennt sind.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, in der Vorbereitung hatten wir darüber schon mal gesprochen, dass es junge Männer sind, die bei euch wohnen.
Ja, richtig, genau. Also jüngere Männer, grundsätzlich haben wir keine Altersbeschränkungen. Natürlich sagen wir, dass wir Männer eigentlich erst ab dem 21. Lebensjahr aufnehmen wollen und können, weil vorher Jugendhilfe zuständig ist.
Mhm. Und so der Durchschnitt ist dann Mitte 20 oder 30?
Ja, im Moment
oder?
Schon, ja genau. Wir sagen deswegen junge Männer, weil die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bodenschwinghaus sich meistens um ja die älteren Herren, sage ich mal, kümmern, die schon im Leben weiter fortgeschritten sind. Und wir haben so ein bisschen das Klientel ja der jüngeren Männer, der jungen Willen, sagen wir auch gerne, der Knüllerjungs, die betreuen wir dann hauptsächlich, weil man da nochmal anders arbeiten kann und sollte, in meinen Augen.
Mhm. Also das Bodelschwinghaus, erkläre ich mal, das ist schon länger besteht das und das ist ein Wohnheim halt für Menschen, die von Männer, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, oder?
Ja, sehr richtig, genau.
Genau. Was für Probleme haben die Menschen denn, die zu euch kommen?
Die Menschen, die zu uns kommen, sind meistens mit vielen Problemen belastet. Ne? Wir sprechen da eigentlich immer von multiplen Störungen oder multiplen Problemlagen. Es geht da um Drogensucht, es geht da halt, wie gesagt, die Wohnungslosigkeit, die Obdachlosigkeit, es geht da aber auch um Verwahrlosung und ja, vielerlei Dinge. Es ist schwer, in kurzen und knappen Satz zu fassen, aber man ist eigentlich davon auszugehen, dass ein Mensch, der zu uns kommt, nicht nur immer ein Problem hat, sondern meistens korrelieren die Probleme inhaltlich. Ne? Wer aufgrund seiner Drogen- oder Alkoholsucht die Wohnung verloren hat, hat natürlich dann Drogen- und Alkoholprobleme und ist wohnungslos. Ne?
Mhm.
So kann man es ein bisschen ausdrücken.
Und wie geraten Menschen in so jungem Alter schon in diese Spirale, die dann ja nach unten führt, immer weiter?
Das ist auch sehr, also einen konkreten oder mehrere konkrete Gründe gibt es da nicht zu nennen. Das ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Einzelschicksalbehaftetes. Also es gibt Menschen, die bei uns in der Wohngruppe sind, die kommen, ja, wie soll man sagen, aus einem gut bürgerlichen Haus, keine Scheidungskinder oder dergleichen, keine Probleme vorhanden. Und irgendwann im Leben kommt ein Schicksalsschlag und alles verändert sich.
Mhm.
Und darüber hinaus gibt's aber auch die, sag ich mal, die das Klischee schon irgendwo bedienen, die aus sozial schwachen Regionen kommen, bildungsfernen Regionen kommen, Migrationshintergrund zum Beispiel, die halt einfach weniger Chancen haben in unserer Gesellschaft und damit schnell bei uns landen. Also es gibt da sehr unterschiedliche Fälle. Es gibt da keinen Archetyp, keinen Prototyp von Wohnungslosen, den wir da jetzt nennen können.
Mhm. Aber viele kommen auch mit psychischen Problemen. Das sieht man ja auch zum Beispiel im Café Patchwork, das ist ja unser Tagesaufenthalt für Wohnungslose, dass das immer mehr zunimmt, dass Menschen mit psychischen Problemen dorthin kommen. Das ist bei euch wahrscheinlich dann auch festzustellen, oder?
Ja, den Wandel beobachten wir sozusagen auch. Also diesen klassischen Penner, sage ich mal, wie es den vielleicht früher gegeben hat, dieses Klischee wird immer weniger bedient. Die jungen Männer, mit denen wir jetzt in der Wohngruppe arbeiten, die kommen immer mit einem Rucksack, sagen wir, ein Rucksack voller Probleme und da gehören psychische Probleme auf jeden Fall auch zu. Und diesen Wandel sehen wir auch, ja.
Und das kommt dann auch wahrscheinlich aus der Kindheit, fängt das dann schon an, dass
ja. wäre mit ein großes Feld, wo wir sagen können, da kann man ansetzen. Also wenn die Menschen zu uns kommen, gucken wir uns natürlich die Lebensläufe, die Vitas an. Das findet meistens in so einer Art Clearing-Gespräch statt, dass man halt mal so einzelne Punkte abhakt. Und wir meistens oder bei den allermeisten Menschen wirklich davon ausgehen, dass dann schon im Kindesalter da das eine oder andere schiefgelaufen ist und dass diese Menschen dann diese Karrieren, sagen wir mal, hinlegen.
Hm. Und wie kommen die Menschen zu euch? Habt ihr so Zuweiser quasi, also so Einrichtungen, die sich an euch wenden?
Genau, wir einmal Diakonie intern natürlich, die Kolleginnen und Kollegen vom Tagesaufenthalt und den Beratungsstellen, die natürlich wissen, dass wir da sind und dass wir Plätze anbieten, werden auf jeden Fall von den Kollegen und Kolleginnen angesprochen, aber auch darüber hinaus. Es gab oder gibt eine Kooperation mit der Anstalt in Attendorn, mit dem Gefängnis, richtig. Mhm. Die rufen auch schon mal an, aber natürlich auch die Kollegen von der Stadt. Stadt Siegen, die wissen, dass wir da sind, die kontaktieren uns. Und was man natürlich sagen kann, die Krankenhäuser. Mhm. Die Leute haben, die da längere Zeit auf Station waren und dann dafür natürlich vermittelt werden müssen. Da sind wir auch Ansprechpartner.
Gibt es Aufnahmevoraussetzungen, die jemand bringen muss?
Ja, die Menschen müssen, wenn sie ein Drogen- und Alkoholproblem haben, dieses zum einen offengelegt haben und zum zweiten müsste eigentlich vorher eine sogenannte Entgiftung stattgefunden haben. Mhm. Also das Problem verschwindet ja nicht mit der Entgiftung, das Alkohol- und Drogenproblem, aber wir möchten mit Menschen, die zu uns ins Haus kommen, erstmal, dass die sogenannte einfach clean sind, ne, und dass wir dann darauf aufbauen, zusammenarbeiten können. Des Weiteren in unserer Wohneinrichtung sind nur Männer, der Einlass gewährt. Das hat aber jetzt, natürlich werden Männer nicht bevorzugt bei uns, aber das hat einfach andere Gründe des Zusammenlebens, ja. Ist miteinanders, die Problemlagen. Das ist einfach anders zu handeln ist, einfacher zu handeln ist. Und sonst sind wir grundsätzlich natürlich jedem gegenüber offen. Mhm. Also die Religion oder so, es spielt natürlich gar keinen Hintergrund. Und die helfen sowieso auch nicht.
Mhm. Vorhin hast du das Clearing-Gespräch angesprochen. Das ist ja dann wahrscheinlich bei der Aufnahme dieses Gespräch, wo man nochmal die Vita abklopft, auch vielleicht vorangegangene Therapieversuche oder so bespricht. Was folgt dann auf dieses Gespräch?
Ja, wenn das Gespräch soweit positiv verläuft, sprich der Mensch sich quasi auch zu uns sagt, ja, ich möchte das gerne, wir stellen es natürlich auch vor, wir stellen so ein Konzept vor. Wir sagen auch, was geht und was nicht geht, einen Rahmen an Regeln, den wir natürlich bei uns im Haus haben, wo zum Beispiel das Nüchtern sein dazugehört. Wenn das so gut verläuft, dann der Mensch sagt, ich möchte das, ich gehe diesen Weg mit euch, dann kann der eigentlich recht zeitnah einziehen.
Ja. Und ist denn dann direkt, steht da irgendwie ein Programm dann für ihn bereit oder kommt er erstmal an?
Genau, in der Regel kommen die Menschen, die Personen erstmal bei uns an. Also sprich, wir sprechen da von einem Monat, vielleicht ein bisschen länger, dass sie sich erstmal einleben können. Die WG-Situation ist auch nicht für jeden was. Man kennt das ja selber, es gibt viele Leute, die vielleicht im Studium in der WG gewohnt haben, aber die allermeisten ja nicht. Und das ist halt was Besonderes, dass man sich erstmal mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Und man teilt die Küchen, die Bäder. Ordnung, Sauberkeit ist da vielleicht auch ein Thema, was man gerade in der Männer-WG ansprechen kann. Genau, und wenn diese Einlebphase vorbei ist, wo zum Beispiel auch dann dazu gehört, dass wir den genauer gestalten, also das frühe Aufstehen, das regelmäßige sich mit uns in Verbindung setzen, ne? Wir reden über Post, die dann gemeinsam besprochen wird und Termine, die gemeinsam abgestimmt werden, ne? Also bei Ärzten, Ämtern und so weiter und so fort, das begleiten wir alles mit und dann geht das so in einen fließenden Übergang, wir fangen dann langsam an und dann arbeiten wir miteinander. Wir holen natürlich jeden an seinem Punkt ab. Ne? Also der eine oder andere ist ganz fit da drin, der andere kennt das noch gar nicht so, vielleicht aus Lebenserfahrung. Da gibt es dann immer unterschiedliche Ansatzpunkte, wo wir anfangen.
Also es ist nicht so quasi ein Hotel, sondern schon mit Arbeit verbunden, also Arbeit an sich selber und am eigenen Lebensweg sozusagen.
Ja, genau, wir versuchen die Wohngruppe genau so zu gestalten, dass es einfach progressiv ist. Das erzählen wir diesen Menschen auch im Klientengespräch, dass das jetzt kein reines Hotel ist. Klar sind wir irgendwo sehr niederschwellig vom Angebot her, aber wir versuchen zu vermitteln, dass hier die Möglichkeit besteht, sich zu entwickeln und vom jetzigen Standpunkt, den man jetzt hat, sich zu entfernen im positiven Sinne.
Und den Fahrplan für diese Entwicklung, gebt ihr den auch vor, dass ihr sagt, so der nächste Schritt wäre jetzt das oder versucht ihr das, dass derjenige selber da drauf kommt?
Wir versuchen das miteinander auszuarbeiten. Also wir sprechen mit den Menschen eigentlich in der Regel darüber, wo möchtest du hin? Was ist im Moment dein größtes Problem? Also wir geben jetzt nicht vor, das und das ist jetzt die Behandlung, wie es vielleicht die Kollegen im Krankenhaus machen. Mhm. Nein, wir nehmen die Menschen mit ins Boot und fragen sie auch, was möchtest du, was brauchst du? Wie können wir das für dich gestalten, dass es für dich funktioniert? Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass diese Menschen, die bei uns zu uns kommen, ja schon durch ganz andere Netze durchgefallen sind. Wenn wir das Schulsystem Not von 1 bis 6 und wenn du eine 6 hast oder eine 4 oder eine 5 hast und sitzen bleibst, dann veränderst du dich nicht, dann geht's für dich nicht vorwärts. So arbeiten wir nicht.
Mhm. Und wenn die Menschen, die haben ja wahrscheinlich schon mehrere Anläufe auch teilweise hinter sich, Versuche gestartet, selber irgendwie ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ist da Resignation dann auch ein Thema?
Absolut. Viele Menschen, die bei uns sind, die wissen auch, wo sie sind. Ne? Also das Thema Wohnungslosigkeit, Wohnungslosenhilfe ist natürlich dann Programm. Und die Menschen reflektieren schon ihre eigene Situation und bringen, wie gesagt, eben schon auch einen großen Rucksack und Schwierigkeiten mit sich. Aber wir versuchen natürlich da auch motivierend und positiv zu arbeiten, ne? Und dass das alles keine Schande ist, sondern dass es eben weitergeht und wir da den Menschen ganz nahe sind und da alle Unterstützung bieten, die nötig ist.
Mhm. Auch Angst vor Stigmatisierung ist dann auch.
Ja, es ist ein Thema. Also zum Beispiel die Wohngruppe wird man von außen nicht erkennen. Die Wohngruppe ist ein normales Einfamilienhaus. Du warst dabei und du hast ja gesehen, das ist von außen nicht zu erkennen. Auch unser Dienstfahrzeug, womit wir Termine wahrnehmen bei Ämtern und Krankenhäusern und so weiter, ist jetzt auch nicht mit einem Diakonieaufkleber versehen, auf einfach der Tatsache geschuldet, dass diese Menschen halt nicht stigmatisiert werden sollen. Wenn sie bei uns im Auto mitsitzen, dann weiß man in der Regel, der Fahrer ist der Sozialarbeiter und der daneben oder hinten sitzt, ist in der Regel ein Klient. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so schön für die Personen und vermeiden wir auch.
Mhm. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr zu den Ämtern und Behörden dann ja auch fahrt mit den Klienten. Wie ist so die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter? Das Jobcenter, da bekommt ihr auch ja finanzielle Unterstützung. Also der Platz finanziert sich quasi auch über die Gelder. Die haben ja ein Interesse, dass die Menschen in Arbeit kommen. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
Ja, grundsätzlich arbeitet sehr gut. Wir sind immer am schnellen Dienstweg mit den Kolleginnen und Kolleginnen vom Jobcenter vernetzt. Sprich, wir können auch mal anrufen und fragen hier, das und das Problem liegt vor, wie können wir es lösen? Vielleicht grundsätzlich noch, wir arbeiten natürlich nach Paragraphen 2 und 4 des Sozialgesetzbuches. Sprich, wir als Diakonie Soziale Dienste GmbH übernehmen quasi für die Kommune oder für den Staat im gröberen Sinne die Arbeit mit den Wohnungslosen. Mhm. Entsprechend daher die Finanzierung quasi. Wir sind quasi im diakonischen Sinne, im karikativen Sinne Dienstleister für die Stadt, für den Staat und kümmern uns um die Menschen. Und deswegen der Finanzierungsaufbau so.
Genau, aber beim Finanziellen kommt ja auch noch dazu, dass die Menschen auch selber noch etwas Geld haben. Es ist wenig, es ist auch durch die Inflation weniger geworden eigentlich, obwohl der Betrag gleich geblieben ist. Aber es gab keinen Ausgleich oder so. Es ist schon knapp bemessen, das persönliche Budget, aber damit müssen sie lernen zu haushalten, richtig?
Ja, richtig. Die Menschen, die bei uns sind, bekommen ein Taschengeld und ein Verpflegungsgeld. Das ist ausreichend bemessen, das muss man sagen. Das Problem ist meistens, dass die Menschen, die zu uns kommen, natürlich ihre Probleme haben, Geld richtig einzusetzen. Müssen nicht Geld richtig einzusetzen, Prioritäten richtig zu setzen. Ne? Mhm. Auch etwas sehr Subjektives, was ist für mich wichtig, was ist für mich unwichtig. Menschen, die rauchen, die werden ihnen sagen, das ist sehr wichtig für mich. Menschen, die nicht rauchen, die sagen, nee, das ist ja kein Problem, das Geld spare ich mir gerne ein. Mit sowas haben wir es natürlich auch zu tun, aber grundsätzlich ist das Angebot durch uns so gestrickt, dass keiner hungern muss und keiner frieren muss.
Und wenn jetzt jemand kommt, der hat ja in der Regel keine Wohnung und keinen Job. Das heißt, er hat neben den ganzen, was er sonst noch im Gepäck hat, an psychischen Problemen, Dingen, die man erstmal aufarbeiten muss, vielleicht noch vorher in Entzug, hat er ja zwei große Probleme, die auch irgendwie miteinander zusammenhängen. Ohne Wohnung kein Job in der Regel und ohne Job kann ich mir auch keine Wohnung leisten. Wo fängt man dann an? Welche Reihenfolge ist dann sinnvoll?
Wir haben in der Praxis festgestellt, dass eigentlich Job vor Wohnung geht. Mhm. Das ist einfach dem Wohnungsmarkt geschuldet, ne? Dass man ohne Arbeit, man muss sich ja irgendwie ausweisen, wenn man eine Wohnung hat in der Regel mittlerweile, ne, dass man einen Arbeitsvertrag mitbringt oder so. Man kennt das ja im privaten Sektor, dass viele Menschen dann auch Angst haben, sich eine Wohnung ordentlich zu suchen, weil sie denken, ich werde eh abgelehnt. Ne? Und das zählt auf jeden Fall dazu, dass Menschen, die keinen Job haben, da habe ich das Gefühl, natürlich nicht so schnell eine Wohnung kriegen wie jetzt die Kollegen vom Krankenhaus, die ihr Diplom, ihren Arztkittel vorzeigen. Das ist nochmal so. Deswegen sagen wir Job vor Wohnung. Das heißt, wir versuchen erst die berufliche Situation zu klären, aufzubauen, Perspektive aufzubieten und versuchen dann in die Wohnungsvermittlung zu gehen. Oder wir geben die Menschen an die Kollegen des teilstationären oder des ambulanten Dienstes ab, die dann die Menschen in den Wohnungen betreuen, wenn dann die Wohnungssituation soweit geklärt ist.
Mhm. Wenn die Leute in eine eigene Wohnung ziehen, also nicht irgendwo in eine betreute Wohnform, dann ist das ja auch oft mit einem Abbruch der Sozialarbeit verbunden. Das ist dann schon quasi der Schritt in die Selbstständigkeit wieder.
Das ist auch etwas Individuelles. Also wir haben natürlich durchaus Fälle, wo man die Menschen zu uns kommen, aber schon vorher jahrelang selbstständig gelebt haben. Dann kann man sagen, ja, du in dem Fall schaffst das jetzt. Wenn wir das Gefühl haben oder davon ausgehen können, dass das nicht funktioniert, dann versuchen wir die Menschen immer trotz Wohnung, eigener Wohnung, auch weiter in Hilfe zu vermitteln. Sprich, die Kollegen von ambulanten Diensten, die dann übernehmen oder andere Sozialträger.
Ja, also ganz individuelle.
Ja, sehr individuell. Wie gesagt, die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr unterschiedlich. Wir haben da jemanden, der war schon 20 Jahre verheiratet. Dann einen sehr abrupten Beziehungsabbruch durch Todesfall. Und dann, wie man sich das so ausmalt, alle Hollywood, das Leben gerät aus den Fugen. Mhm. Und der Mensch landet bei uns. Ja, wenn der aber wieder aussieht und der gibt sich so bei uns, wie er sich gibt, und dann weiß man, ja, der schafft das alleine zu leben, der ist eigentlich lebensfähiger Mensch, der hatte nur einen Schicksalsschlag. Mhm. Andere wiederum, die sind das von zu Hause aus nicht gewohnt, sich um sich selber oder ihr Umfeld zu kümmern, da ist eine ganz andere Arbeit vonnöten.
Mhm. Das Thema Job und Arbeit ist ja einfach, wenn jemand vielleicht schon mal eine Berufsausbildung gemacht hat, abgeschlossen hat. Was macht man mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, die viele Probleme haben, die vielleicht das gar nicht schaffen, im Moment zum jetzigen Zeitpunkt eine Ausbildung zu machen, sie trotzdem an das Arbeitsleben heranzuführen?
Auch da versuchen wir erstmal grundsätzlich zu klären, wo sind denn die Probleme. Wenn du es, wie du gerade schon ansprichst, psychische Probleme sind, dann werden natürlich auch erst diese psychischen Probleme in den Vordergrund gestellt. Sprich, wir sprechen dann über Betreuung ärztlicher Natur, durch die Gemeindepsychiatrie und so weiter oder durch andere Angebote. Wenn das soweit ausgeräumt ist, versuchen wir die Menschen dann ihrem Tempo entsprechend langsam einzugliedern. Da gibt es Kooperationen mit den Kollegen vom Jobcenter, die wiederum andere Dienstleister beauftragen, da die Situation abzuprüfen, und da gibt es dann die Möglichkeiten wiederum, die Menschen in Vorausbildungsstufen, sage ich es mal, also vorbereitende Maßnahmen sind das, glaube ich, heißt es richtig, einzugliedern, wo dann tageweise, stundenweise geguckt wird, wo ist das Level, dann funktioniert das eigentlich in der Regel ganz gut, dass wir die Leute auf kurz oder lang wieder in Lohn und Brot bringen.
Mhm. Das gehört ja auch zu einem geregelten oder Alltag dazu quasi.
Genau, wir sprechen mal von der Tagesstruktur, jetzt ist ja mir eingefallen.
Wenn dann jemand auszieht und eigentlich ist alles super, freut sich da auch drauf, aber dann ist der Tag des Auszugs gekommen, ist das dann manchmal auch so ein komisches Gefühl, so nach dem Motto, jetzt muss ich ja mein Zuhause hier zurücklassen?
Ja, das ist immer wieder Thema. Die Menschen, gerade die länger bei uns in der Wohneinrichtung sind, die betrachten natürlich die Wohneinrichtung als ihr Zuhause. Vom Grundsatz her sind wir natürlich nur Übergang. Mhm. Das wird eigentlich im Clearing-Gespräch auch angesprochen und gesagt, hier, du kannst jetzt hier sein, das ist gut, dass du hier bist. Aber wir hoffen natürlich für dich, dass es nochmal woanders hingeht. Mhm. Und für die Menschen, die länger bei uns sind, der Weg einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist es dann, wenn es dann soweit ist, schon schwierig. Aber auch für uns Kollegen.
Ja, das glaube ich.
Die Menschen kommen einem ja irgendwie nahe, wir wachsen uns ans Herz, wir verbringen jeden Tag unsere Arbeitszeit mit diesen Leuten. Und dann ist es für alle Beteiligten nicht ganz einfach, aber wir haben das ja als Ziel, dass die Menschen aus der Wohnungslosigkeit rauskommen. Deswegen sind wir eigentlich mal ganz froh und zufrieden, wenn jemand uns verlässt und in den eigenen Wohnraum geht.
Ja. Was muss man mitbringen, um in der Wohngruppe arbeiten zu können?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sehr menschlich ist. Mhm. Wir reden in der Arbeit von natürlich immer im sozialen Bereich, wie auch im Krankenhaus zum Beispiel, von professioneller Distanz, was auch sehr wichtig ist. Aber man muss, glaube ich, viel Menschlichkeit, viel Verständnis mitbringen. Und man muss auch vielleicht das eine oder andere aushalten können, wenn ein Mensch eben nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte, oder nicht dem Folge leistet, was man vorgibt, sondern man muss immer wieder neu ansetzen können. Und das erfordert ja Geduld. Geduld würde ich auch vorher sagen, ja.
Ja. Ja, man ist auch wahrscheinlich, man schlüpft in ganz verschiedene Rollen, ne? Also vom Seelentröster zum Push-Coach, jetzt mach mal, jetzt reiß dich mal zusammen. Ist da alles dabei wahrscheinlich?
Ja, genau, du sprichst es an. Ich persönlich komme auch aus dem Sport, viel Sport gemacht, mein Leben lang Fußball gespielt hier in Siegen. Und da bringt man auch einiges mit, ne? Dieses Wir-Gefühl, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir schaffen das zusammen. Hier muss keiner alleine durch, das sind zum Beispiel so Punkte. Aber auch natürlich spielt man irgendwie, ich als Kerl, als Mann natürlich irgendwie den großen Bruder, vielleicht nehme ich auch schon mal die Vaterrolle ein, das natürlich dann nicht bewusst und nicht absichtlich, aber das ist ja auch immer so, wie unsere Klienten das empfinden. Mhm. Natürlich, wie gesagt, allem voraus geht natürlich die professionelle Distanz, aber es lässt sich eben nicht vermeiden, dass Menschen in uns auch mehr sehen als nur den Sozialarbeiter.
Mhm. Und es kommt ja auch schon mal wahrscheinlich zu krisenhaften Situationen in der Wohngruppe. Habt ihr dann Unterstützung?
Ja, wir selbst erfahren Unterstützung durch den Dienstherrn, durch die Diakonie. Wir haben die Möglichkeit, eine Supervision zu machen. Das ist, ja, wie sagt man, das ist ein Teamgespräch mit jemandem, der fachlich sehr gut ausgebildet ist, der uns das eine oder andere mit auf den Weg nehmen kann oder die eine oder andere Angst auch nimmt, dass auch uns das Verständnis gegenüberbringt, dass wir auch nur Menschen sind, Fehler machen. Und sonst gehört das auch einfach zu der Arbeit als Sozialarbeiter, dass wir arbeiten ja jetzt nicht körperlich hart wie die Kollegen, keine Ahnung, in der Kohle oder im Stahl, vielleicht hier in Siegen früher noch. Bei uns ist das nervlich sehr belastend und die Schicksale, die wir mitkriegen, das ist das, was unsere Arbeit, glaube ich, sehr fordernd macht.
Mhm. Gibt es Menschen und persönliche Schicksale, die dich besonders berührt haben, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
Ja, grundsätzlich bleiben eigentlich alle, die bei uns wohnen, mir in Erinnerung oder bei uns gewohnt haben, ausgezogen sind, aus welchen Gründen auch immer. Man muss natürlich sagen, es funktioniert halt einfach nicht für jeden bei uns. Und so Abbrüche, wenn jemand dann uns verlässt und es nicht positiv ist, empfindet man natürlich als nicht befriedigend. Hm. Dann hat man, wir Sozialarbeiter haben auch unseren Arbeitsethos und wenn das dann scheitert, wenn man dann selber in der Arbeit scheitert, ist das nicht schön, aber es geht natürlich auch weiter und letzten Endes sagt man immer, man kann ja nicht immer alles reparieren, was diesem Menschen passiert ist. Ne? Das ist einfach, da ist es schon mal schwierig, ja.
Aber es gibt auch viele Erfolgsgeschichten wahrscheinlich, auf die du jetzt schon zurückblicken kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also in der Regel ist es eigentlich immer das Positive überwiegt in unserer Arbeit. Definitiv. Man sieht die Erfolge, die hält man auch gerne hoch und zeigt sich selber oder auch dem Menschen, der es geschafft hat, hier, das hast du gemacht, das haben wir zusammen geschafft. Da können wir stolz drauf sein. Und natürlich, wenn einer der jungen Männer oder der Männer uns verlässt, in Lohn und Brot geht und eine Wohnung dazu noch kriegt, einen guten Arbeitgeber findet, ja, dann bin ich auch ein Stück weit stolz auf unsere Arbeit natürlich.
Mhm. Ja, ich fasse das einfach nochmal so ein bisschen kurz zusammen. Also es gibt immer mehr junge Menschen, die aufgrund unterschiedlichster Probleme in ja existenzielle Not geraten und von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Und die finden dann zum Beispiel Hilfe in der Wohngruppe Birlenbach und können da ihr Leben quasi wieder auf die Reihe kriegen, ja, neue Perspektiven entwickeln. Da ist so ein bisschen so die Reihenfolge, erstmal die seelische Stabilität wieder zu gewinnen, vorher zu entgiften, wenn es notwendig ist und dann eben eine Jobsuche in Angriff zu nehmen, zu überlegen, brauche ich eine Ausbildung, kann ich einen Job annehmen, bin ich für eine Ausbildung überhaupt noch in der Lage oder muss es ein Hilfsjob sein, ja, also diese Sachen mit euch begleitet auch zu gehen, diesen Schritt und dann als letztes eben den Auszug, am liebsten in eine eigene Wohnung oder eben in eine andere, ja, etwas weniger betreute Form vielleicht, die, wo der Sozialarbeiter vielleicht ein paar Mal die Woche kommt, aber nicht 24 Stunden oder viele Stunden am Tag dann vor Ort ist. So könnte man das zusammenfassen.
Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Wahnsinn. Ja, genau, darum geht's. Ja, wir holen die Leute an ihren Standpunkten ab. Jeder ist da individuell, wie wir Menschen nun mal sind. Keine zwei Leute haben die gleiche Nase, sage ich immer.
Ja.
Und da gucken wir halt dann, wo es hingeht für jeden Einzelnen.
Ist schon, ja, manche sind auch schneller und andere brauchen
einfach, ja, länger. Wie gesagt, das hängt auch einfach von den Menschen ab, wie sie dann noch wollen, wie sie können vor allem. Ne? Also ich sage mal, wollen tut jeder, aber das Umsetzen, das Hinkriegen, die PS auf die Straße kriegen, wie man vielleicht auch sagt, das ist dann was anderes immer. Und da arbeiten wir dann zusammen mit den Leuten dran, ja.
Hängt von den Ressourcen auch wahrscheinlich ab, die Menschen mitbringen. Und ja.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Mehr dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage www.diakonie-sw.de. Wenn es direkte Fragen zur heutigen Sendung oder zur Wohngruppe Birlenbach geht, dann kann man sich auch gerne per E-Mail an uns wenden unter presse@diakonie-sw.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.